Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Noch knapp 3 Monate sind es bis zum 18. Mai. Dann wird der Eurovision Song Contest in Tel Aviv ausgetragen. Im letzten Jahr hatte die Sängerin Netta mit dem Song Toy das Rennen gemacht und für ihr Heimatland Israel gewonnen. Der deutsche Kandidat Michael Schulte erreichte damals mit der melancholischen Popballade You Let Me Walk Alone überraschend Platz 4. Eigentlich steht der Eurovision Song Contest in dem Ruf, ein harmloser Musikwettbewerb zu sein. In diesem Jahr scheint er aber zum Politikum zu werden. Darüber spreche ich jetzt mit dem ESC-Kenner und Journalisten Jan Feddersen. Hallo.
Hallo, Frau Reil.
Heute Abend ist der deutsche Vorentscheid. 7 Kandidaten stehen zur Auswahl, die relativ unbekannt sind und unter einem gewissen Druck stehen. Letztes Jahr und auch 2010, als Lena Meyer-Landrut gewann, waren gute Jahre. Davor und dazwischen waren die Kandidaten eher blass und landeten auf den letzten Plätzen. Wem trauen Sie es heute Abend zu, sich durchzusetzen?
Ich will mich da wirklich nicht festlegen. Ich würde denken, im vorigen Jahr, wenn ich das bei mir richtig erinnere, wusste ich relativ früh, dass es Michael Schulte werden würde. Das war der Ehrgeizigste, der seinen, man könnte sagen, Erfolgshunger hinter einem wirklich ausgesprochen sympathischen Lächeln verbergen konnte. Aber er war in jeder Hinsicht der Beste. Da kann ich dieses Jahr keine Prognose abgeben. Würde aber denken, dass es wieder ein junger Mann werden könnte.
Linus Brun zum Beispiel, der ja so ein bisschen als Justin Bieber-Verschnitt gehandelt wird?
Naja, was heißt Verschnitt? Ist Justin Bieber nicht vielleicht ein Linus Brun-Verschnitt? Also das ist immer so eine Frage des Wording. Ich würde sagen, dieser junge Mann kommt ausgesprochen gut in Kameras an und bei den Zuschauern. Davon konnte ich mich überzeugen. Das ist ein freundliches, junges Menschlein aus Deutschland, der allerdings auch sehr ehrgeizig ist.
Das hört sich für mich aber so an, ein freundliches, junges Menschlein, dass Ihnen da was fehlt.
Also das, was fehlt, kann man vorher eigentlich gar nicht bestimmen oder man kann das nicht als Prognose markieren. Nämlich wie jemand auf der Bühne in 3 Minuten ein Momentum entfaltet. Das war nur zu vermuten bei Michael Schulte, das war auch bei Lena Meyer-Landrut und im Übrigen auch bei der Saarländerin Nicole 1982 nur zu vermuten. Aber dieses Momentum bedeutet, dass man eben in den 3 Minuten, auf die es dann wirklich ankommt. Das Erlebnis hatten wir ja letztes Jahr auch mit der Israelin Netta, dass man dann am allerstärksten in der Ausstrahlung ist und dass man das Gefühl hat, dieses Mikrofon gehört körperlich zu einem selber und man macht ein Publikum spontan zu seinen lagerfeiernden Geschwistern.
Hat eine andere deutsche Kandidatin da vielleicht gewisse Vorteile, weil sie schon Erfahrung hat? Lily Among Clouds, eine junge Künstlerin aus Süddeutschland, die schon ihr Debüt veröffentlicht hat, auf großen Festivals wie dem South by Southwest Festival in den USA gespielt hat?
Es ist immer von Vorteil, wenn man schon mal irgendwie ein Mikrofon in der Hand hatte oder wenn man vor Publikum gesungen hat und das eben nicht nur im Familienkreis getan hat. Aber dieses Ding namens Eurovision Song Contest und selbst die Vorentscheidung, das ist so groß, das ahnen die alles gar nicht, was da in den nächsten Wochen, also wer auch immer da gewinnt, auf diese Person zukommen könnte. Das ist, man könnte sagen, bigger than life. Das ist so viel Belagerung, das ist so viel Medialisierung, das ist so viel Popgeschäft, dass da eigentlich keine Fantasie für irgendeinen Interpreten ausreicht, um das zu ermessen. Und da hilft es ganz bestimmt, sowas wie eine ganz kleine innere Distanz zu haben, aber selbst die wird man am Ende nicht aufrechterhalten können. Meiner Erfahrung nach, was ich über all die Jahre gesehen habe, ist auch, dass große Acts, also mit sehr erfahrenen Leuten, Olli Dittrich, Jane Comerford, 2006 in Athen, Texas Lightning, die wirkten auf der Bühne plötzlich ängstlich und damit wirkten sie klein. Also das weiß man vorher nicht. Und Lena Meyer-Landrut ist im Grunde genommen mit jeder Bühnensekunde größer geworden. Das kann man auch da nicht wirklich prognostizieren, was da wird. Aber ich würde sagen, wenn man sich auf der Bühne wohlfühlt, wenn man das zur Sekunde oder zur Zeit des eigenen Lebens macht und das genießt, ist das schon mal fast mehr als die halbe Miete.
Bigger Than Life und Medialisierung sind eigentlich auch ganz gute Stichworte in Hinblick auf den Austragungsort in Israel. Da gab es ja einen Streit, Jerusalem war im Gespräch. Das wollte gerne Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Aber Jerusalem natürlich aus politischen Gründen heikel, Zankapfel im Nahostkonflikt. Letztendlich hat sich dann Tel Aviv durchgesetzt. Schadet das dem ESC, für PR-Effekte von Politikern herhalten zu müssen?
Nein, das ist eigentlich in den meisten europäischen Ländern überhaupt keine große Frage gewesen und schon gar nicht in Israel. Die Wahl fiel auf Tel Aviv, weil es dort bessere Produktionsbedingungen gibt, anders als vor 20 Jahren, als der ESC zuletzt in Israel war und damit auch in Jerusalem, muss man diesmal mit 10.000 bis 15.000 Fans, Journalisten, Eurovisionstouristen rechnen. Die kriegt man in Jerusalem überhaupt nicht so gut untergebracht. Und dann hat man immer das Schabbat-Problem. Also was heißt Problem? Das ist einfach ein normaler freier Tag in Israel am Freitag, wenn bei der Eurovision voll gearbeitet wird. Und das kriegte man in Tel Aviv besser geregelt. Das Politische selber ist auf eine gewisse Art ein westeuropäischer Wahn, dass der sich da jetzt groß in Israel spiegeln würde. Das ist es nicht. Tel Aviv ist einfach die coolere Stadt. Deshalb ist auf Tel Aviv die Wahl getroffen.
Viele Kulturschaffende, die haben ja sich gerade erst in der vergangenen Woche gegen die Ausrichtung des ESC in Israel ausgesprochen. Als Grund für den Boykottaufruf nannten sie Menschenrechtsverletzungen des Landes gegen Palästinenser. Was denken Sie, welche Wirkung hat die BDS-Kampagne auf den ESC und die Stimmung drumherum?
Also es sind nicht viele, es sind einige Popkünstler und manche von denen haben auch bitter gefehlt 2009, als die Eurovisionskarawane in Moskau zu Gast war und man hatte das da tatsächlich mit dem menschenrechtlich fragwürdigsten ESC aller Zeiten zu tun und das war damals wirklich keine gemütliche Stimmung. Wir werden das in Israel erleben, dass die BDS-Bewegung in Israel selber an einer multikulturellen Gesellschaft scheitert, in der überwiegend jüdische Bürger und Bürgerinnen leben, aber eben auch viele christliche, viele säkulare, viele arabische Bürger vor allen Dingen. Und es gibt auch eine große Solidaritätsbewegung unter israelischen Kulturschaffenden gegen diese BDS-Kampagne. Denn diese BDS-Kampagne nutzt eigentlich die Geschichte mit dem Eurovision Song Contest jetzt für eigene promotionelle und, wie ich finde, politisch höchst fragwürdige Zwecke.
Vor genau 20 Jahren gewann Dana International als erste Transsexuelle den Contest. Sie wurde zur Galionsfigur der israelischen Schwulen- und Lesbenszene und ebnete den Weg für weitere unkonventionelle Kandidaten. Für Frankreich tritt in diesem Jahr der 19-jährige Sänger Bilal Hassani an. Er kommt aus einer muslimischen Familie, ist homosexuell. Und in Frankreich sah sich dieser Mann mit einem Shitstorm konfrontiert. In den sozialen Medien hieß es, er sei eine Schande für Frankreich. Was denken Sie, welches Signal kann ein Großevent wie der ESC vor diesem Hintergrund, diesem konservativen Backlash der Gesellschaft aussenden?
Ich würde sagen, der ESC nach allem, was man historisch wissen kann, ist schon immer die querste, also das heißt die schwulste, lesbischste und auch transhafteste Familienshow und zwar für alle, auch für heterosexuell orientierte Menschen gewesen. Nur ist es dann mit Dana International richtig sichtbar geworden, wobei jetzt vor 21 Jahren, als Dana in Birmingham gewann, glaube ich nicht daran, dass da jetzt programmatisch, also in einem politischen Sinne, Dana als transsexuelle Person hat gewinnen können. Ich schätze mal, die allermeisten Zuschauer, das war ja damals schon nach dem Televoting-Verfahren, haben das überhaupt nicht erkannt, dass es eine Transperson ist. Dass einige, und die haben sich denn besonders gefreut, das Signal ist einfach, dass es die erfolgreichste Popshow in Europa ist, dass es ein höchst attraktives Format ist, in der Geschichte versandten schwule und lesbische Künstlerinnen nicht unter ferner liefen. Und was den französischen Künstler anbetrifft, da gibt es eher Kritik an seiner Gesangsfähigkeit. Aber was die Shitstorms anbetrifft, das ist in Frankreich und nicht nur dort für seine Karriere überaus nützlich. Denn er hat in Frankreich haushoch das Televoting gewonnen. Er fliegt sozusagen als Darling von La France nach Tel Aviv. Das beruhigt dort alle sehr. Ich würde sagen, das, was wir als konservativen Backlash befürchten, muss ja gar nicht eintreten. Man kann das auch mit Coolness, eben wie in Frankreich oder auch durch den italienischen Sänger Mahmoud, kann man das sozusagen zurückweisen. Die Eurovision hat schon so viele Anfechtungen ausgehalten und diese Anfechtung kann man locker wegstecken.
Der Journalist Jan Feddersen, danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung.
Frau Reil, ich bedanke mich.